Vor dem Gesetz sind alle gleich, oder? Der deutsche Rechtsstaat bricht sein zentrales Versprechen, sagt der Jurist und Autor Rune Steinke in seinem neuen Buch mit dem Titel »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich«. Im Grundgesetz Artikel 3 aber steht schwarz auf weiß, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Macht die Justiz einen Unterschied zwischen arm und reich? Begünstigt sie sogar strukturell Menschen mit Geld? Und wie gerecht ist das deutsche Rechtssystem? Darum geht es im Gespräch am Wochenende. Im Studio ist Miriam Meinhardt. Schönen guten Tag, Rune Steinke.
Hallo.
Ihr Buch beginnt mit einem Fall von VW-Chef Diess im Gegensatz zu dem eines Rentners. Warum?
Wir haben in den letzten 2-3 Jahren große Coups mit Millionenschäden erlebt, ja, die auch die Justiz beschäftigt haben. Der Abgasskandal von VW hat Millionen Kunden geschädigt. Und der Chef des weltgrößten Autokonzerns, ja, Herbert Diess, der Chef von VW, musste sich dann vor Gericht verantworten. Und die Justiz hat ihm großzügig angeboten, die Sache beizulegen, wenn er ein paar Monatsgehälter bezahlt.
Das waren, glaube ich, 4,5 Millionen.
Das ist natürlich viel Geld, ja, weil der Mann natürlich gut verdient. Aber der Witz war, er durfte das dann von VW erstattet bekommen. Er konnte es letztlich aus der Spesenkasse nehmen. Und VW, dieser große Konzern mit 200 Milliarden Umsatz im Jahr, konnte das Geld am Ende bei der Steuer absetzen. Sodass am Ende wir alle, die wir ehrlich Steuern zahlen, diese Summe gezahlt haben.
Im Gegensatz dazu haben Sie den Fall eines Rentners aufgezeigt, der Essen geklaut hat. Warum passt dieser Vergleich dieser beiden Fälle so gut als Einstieg?
Da ging es um einen Rentner, der hatte Kürbiskernbrötchen und Gemüse gestohlen im Supermarkt. Und nicht, weil er irgendwie ein böser Mensch ist, der andere Leute schädigen möchte, sondern ja, weil er am Ende des Monats mit der Rente nicht mehr klarkam. Und weil er dann erwischt wurde und weil er sich dann nicht groß verteidigen konnte und nicht groß sich juristisch unterstützen lassen konnte, gab es am Ende so eine harte Strafe, dass der mehrere seiner Monatsgehälter ja wiederum abgeben musste. Und das bedeutet für so jemanden, dass er dann hungern muss. Und ich muss sagen, wer hat denn die Gesellschaft mehr geschädigt? Die Menschen, die den VW-Skandal verbrochen haben? Oder jemand, der einfach aus bitterer Not sich etwas nimmt, was er gerade braucht?
Erstmal ist das, was Sie geschildert haben, etwas, was irgendwie das Gerechtigkeitsempfinden irgendwie stört. Dass der eine das Ganze sich ersetzen lassen kann und der andere dafür am Ende vielleicht sogar ins Gefängnis muss. Jetzt ist das aber ja noch nicht unbedingt ein Beispiel dafür, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden. Denn es ist ja nicht das gleiche Vergehen, was die beiden begangen haben.
Wenn man das gleiche Delikt begangen hat, dann gibt es die einen, die können sich dann gut verteidigen vor Gericht. Die können erklären, was auch für sie spricht. In der Regel hat alles immer zwei Seiten und man hat eigentlich immer auch irgendwelche Aspekte, die einen entlasten. Und die anderen können das nicht. Und das ist schon mal die große Ungleichheit, dass das in Deutschland großteils vom Geldbeutel abhängt, wie gut man sich verteidigen kann.
Jetzt könnte man aber ja sagen, auch jemand, der sich keinen tollen Anwalt leisten kann, bekommt ja einen Anwalt.
Ja, das ist eine Vorstellung, die in Deutschland ganz verbreitet ist, weil das in den USA so ist. Ja, in den USA gilt dieses Prinzip, jeder hat das Recht auf einen Anwalt und wenn man sich keinen leisten kann, dann springt der Staat ein und spendiert einen sozusagen als Sozialleistung. Das ist bei uns präsent, weil das in unseren Fernsehserien dann so verbreitet ist. In Deutschland ist es tatsächlich viel strenger und viel unsozialer. In Deutschland ist es so, man hat zwar das Recht auf einen Verteidiger, aber wenn man sich keinen leisten kann, dann gibt es nur ganz seltene Fälle, in denen der Staat einen Pflichtverteidiger für einen bestellt.
Welche sind das?
Das sind Fälle, wo es um einen besonders schweren Vorwurf geht, ja, Mord, Vergewaltigung, die ganz großen, die aber natürlich auch selten sind, oder Fälle, die juristisch besonders knifflig sind. Und das sind am Ende vielleicht dann 10% aller Fälle. In den übrigen 90% der Fälle kommt es auf den privaten Geldbeutel an. Und da, die allermeisten sitzen dann da alleine und sollen dann sich alleine verständlich machen gegenüber einem Richter, einer Staatsanwältin, die viele Jahre Jura studiert haben, die eine ja auch Sprache sprechen, die nicht unbedingt zugänglich ist für den Normalbürger, der zum ersten Mal im Leben vielleicht am Gerichtssaal ist und natürlich dann aufgeschmissen ist.
Richter und auch Staatsanwälte sagen dann aber, naja, wir sind doch fair.
Und das glaube ich auch. Also ich bin ja selber Jurist, viele meiner Freunde sind Rechtsanwälte, Richterinnen und Richter. Und klar, es gibt dieses Selbstverständnis, diese Berufsehre, dass man sagt, ich als Richter will doch gerne beide Seiten hören. Nur wenn man als Beschuldigter keine Ahnung hat, wie die Regeln sind, dann fällt es einem auch schwer zu wissen, was jetzt für einen selber spricht.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Sowas wie die Schuldfähigkeit, ja. Wenn jemand eine psychische Krankheit hat, wenn jemand obdachlos ist, wenn jemand suchtkrank ist, dann sind das alles Dinge, die kann man in die Waagschale werfen und da kann man juristisches Argument draus machen, dieser Mensch ist vielleicht nicht steuerungsfähig gewesen. Der hat in dem Moment aus einem komischen Impuls heraus gehandelt. Da kann man juristisch dann durchaus argumentieren, dass es zumindest zu einer Minderung der Strafe oder vielleicht sogar zu einer Absehen von Bestrafung führen sollte. Nur das sind Fragen, die sind nicht einfach. Und wenn man da keine Fachkenntnisse hat, wie soll man da als Betroffener, der vor Gericht sitzt, da selber durchblicken? Ich habe einen Fall erlebt in Berlin, da war ich in einem Amtsgericht und habe eine 76 Jahre alte Rentnerin gesehen, die vor Gericht stand, angeklagt wegen Diebstahls von 4 Kerzen in der Adventszeit. Auch wieder eine Frau, die natürlich was Falsches gemacht hat, will ich gar nicht irgendwie kleinreden, aber bestimmt nicht aus einem boshaften Motiv heraus, sondern die hat sich nicht anders zu helfen gewusst. Und die stand da vor Gericht und hat noch nicht mal akustisch verstanden, was man ihr vorwirft, weil sie schwerhörig war. Und dann stellte sich im Laufe des Prozesses heraus, weil im Publikum jemand saß, der sie kannte, dass sie kürzlich einen Schlaganfall hatte. Das wusste das Gericht noch nicht mal. Dafür war keine Zeit gewesen. Und hätte diese Frau einen Anwalt an ihrer Seite gehabt und ich saß im Publikum in der ersten Reihe, mich hat es also förmlich vom Hocker gerissen. Ich wäre so gerne aufgesprungen, hätte der Frau ein bisschen beigestanden. Denn mit ein bisschen juristischem Sachverstand hätte man da so viel argumentieren können, was für sie spricht, was sie entlastet. Aber das hatte sie nicht. Sie saß da alleine.
Das heißt, eigentlich müsste es in Deutschland ein Recht auf Pflicht Verteidiger geben, in jedem Fall?
Ich finde schon, das Argument dagegen ist natürlich, das ist aufwendig, das macht die Prozesse umständlicher, da kommen dann Anwälte und meckern rum und da muss man lange mit ihnen diskutieren. Aber ja, Fairness kostet Zeit und Fairness kostet auch Geld. Und derzeit ist halt die Situation so, wer sich es leisten kann, der kann Prozesse in die Länge ziehen, der kann das Gericht nerven mit Anträgen, mit Befangenheitsanträgen. Und die allermeisten, die sich nicht leisten können, über die wird dann geurteilt.
Also das mit dem Anwalt, das kann man sich relativ gut vorstellen. Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, fehlt oft Zeit. Stichwort Schnellgerichte. Da gibt es natürlich das Argument, wir haben einen riesigen Berg an Delikten, die abgearbeitet werden müssen. Und ist deswegen nicht auch ein Schnellgericht in solchen Bagatelldelikten vielleicht auch trotzdem ein sinnvoller Weg?
Also ich habe absolut Sympathie dafür, dass die Justiz ja unter dieser Masse der Arbeit leidet und dass sie da irgendwie mit pragmatisch umgehen muss. Aber trotzdem muss man ja sagen, der Maßstab für uns als Gesellschaft muss ja trotzdem sein, ist die Justiz fair? Und leider muss man den Befund aussprechen, dass sie unter diesem Druck, unter dieser Hektik weniger fair wird. Warum? Weil wenn die Justiz Druck macht, man muss schnell zum Punkt kommen, bitte nicht länger als 10 Minuten im Gerichtssaal verbringen oder eine Viertelstunde und dann muss auch schnell ein Urteil gefällt werden. Also wer reich ist, wer da mit einem Anwalt mit breiter Brust reinkommt, der kommt dann trotzdem klar. Der kann dann dagegen halten und sagen, Moment mal, ich möchte aber erstmal ausreden, meine Argumente. Die 76 Jahre alte Dame, schwerhörig, mit Schlaganfall, die da alleine ohne Anwalt sitzt, die hat dann nicht groß Zeit, ihre Sichtweise darzulegen. Also ich glaube, diese Hektik, das ist eine, bei der Schwache stärker unter die Räder kommen als Starke. Und das ist ja eigentlich ein Befund, der einen Rechtsstaat beschämen muss.
Heißt das für Sie im Umkehrschluss, Schnellgerichtsverfahren gehen gar nicht?
Wenn die Sache simpel ist, ja, wenn sich da Fachleute einig sind, dass man da nicht groß diskutieren muss, dann meinetwegen kann man es auch schnell machen. Vielleicht ist es ja auch mal so, dass der Beschuldigte, die Beschuldigte, gesteht und froh ist, wenn die Sache keine große Diskussion bedarf. Aber dass man von vornherein sagt, es ist nicht viel Zeit da, egal ob die Sache kompliziert ist oder nicht, das finde ich ist nicht richtig.
Wir haben vorhin das Beispiel mit dem Rentner gehabt, der hatte noch ein kleines Messer in seiner Tasche und wurde deswegen auch zu einer höheren Strafe verurteilt. Wie groß ist eigentlich der Ermessensspielraum von Richterinnen und Richtern?
Manchmal gar nicht so groß, zumindest offiziell nicht. Aber es ist ja so, wenn im Gesetz Wörter drinstehen, dann sind die oft dehnbar und interpretierbar. Und im Beispiel mit dem Rentner, der hatte ein kleines Taschenmesser dabei, mit dem er sozusagen Obst geschält hat. Und im Gesetz steht drin, Diebstahl mit Waffen wird besonders scharf bestraft. Nun kann man darüber diskutieren, ist so ein Taschenmesser, um den Apfel zu schälen, eine Waffe oder nicht? Und das wäre dem Gericht auch möglich gewesen, das anders zu interpretieren und zu sagen, nein, das betrachtet nicht als Waffe. Und so gibt es ganz viele Situationen, über die man diskutieren kann und wo dann Menschen im Gerichtssaal, die sich auskennen, dann auch irgendwie Punkte machen können.
Ein Aspekt, wo es um Ermessen oder um Einschätzung des Richters geht, sind die sogenannten Tagessätze. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, zu überlegen, was verdient ein Mensch und das ins Verhältnis zu setzen. Trotzdem sagen Sie, das ist eigentlich unfair. Warum?
Also es ist schon mal ein guter Gedanke, dass man sagt, Reiche und Arme werden proportional zu ihrem monatlichen Einkommen mit einer Geldstrafe belastet, damit es nicht dem einen 10-mal so viel wehtut wie dem anderen, sondern dass das alles so ein bisschen im Verhältnis steht. Aber der Gedanke ist nur so lange gut, wie man ausblende, dass die Menschen ja auch Erspartes haben. Wenn jemand viel Erspartes hat, dann ist es kein Problem für den mal ein Monatsgehalt abzuzahlen. Vielleicht muss man dann irgendwie eine Rate beim Leasing aussetzen oder man muss vielleicht einen Kredit holen oder sowas. Aber für mittelgut verdienende Menschen ist es eigentlich in der Regel nicht existenzbedrohend. Ganz anders bei Menschen, die von der Hand in den Mund leben, Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, bei denen wirklich das Geld so bemessen ist, dass es am Ende des Monats alle ist. Und bei denen wirklich es bedeutet, wenn da noch weniger Geld da ist, dass sie hungern müssen. Und diese Menschen, weil sie keinerlei Erspartes haben, auch nicht haben dürfen nach den Hartz-IV-Regeln, ja, man muss ja sein Erspartes erstmal versilbern, bevor man Schutze beantragen darf. Für diese Menschen bedeutet ein paar Tagessätze Geldstrafe schon richtig Leid.
Trotzdem kann man ja nicht sagen, nur weil einer kein Geld hat, darf er quasi alles machen und wird nicht bestraft.
Das stimmt, aber die Idee muss ja sein, dass man alle Menschen gleich hart anfasst. Und ich habe im Buch einen Fall geschildert, Olli Kahn, ja, der Fußballmillionär, der ist zu 50 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden wegen einer Steuersache. 50 Tagessätze Geldstrafe bedeutet für ihn, dass er vielleicht den Kauf des nächsten Sportwagens ein bisschen verschiebt. Oder vielleicht ist der nächste Urlaub dann ein bisschen bescheidener, als was er sonst wäre. Aber 50 Tagessätze Geldstrafe für einen Asylbewerber, das Beispiel erzähle ich im selben Kapitel dann im Anschluss, ist existenzbedrohend. Ja, der Asylbewerber oder auch der Hartz-IV-Empfänger, das ist im Grunde dasselbe Prinzip, hat einen Warenkorb. Ja, also der Staat gibt ihm nur so viel Geld, dass es reicht für zweimal Zahnpasta kaufen im Monat, einmal Shampoo kaufen und irgendwie 10 Euro für Medikamente. Und wenn man dem das Geld wegstreicht, dann geht es an die Substanz.
Das heißt, Sie würden dann so weit gehen und sagen, eigentlich führt diese Strafe dazu, dass der Beschuldigte oder der Verurteilte dann fast schon wieder genötigt ist, die nächste Straftat zu begehen?
Letztlich treibt man die Leute tiefer ins Elend rein. Ich erzähle im Buch einen Fall, der mich besonders beunruhigt hat, eigentlich dauerhaft, einer Frau, die sich prostituiert in Hamburg. Ja, die macht es, weil sie drogensüchtig ist und weil sie keine andere Möglichkeit findet, die Kohle zusammenzukriegen für ihren nächsten Schuss. Also eine ganz bemitleidenswerte Person, ist auch schon über 50 und hat also ein ganz schwieriges Leben hinter sich. Und die wird regelmäßig erwischt und es gibt in Hamburg bestimmte Zonen der Stadt, in denen es Prostitution erlaubt und andere, da ist es verboten. Sie wird dann erwischt und dann bekommt sie eine Geldstrafe aufgebrummt. Und die Richterin weiß, und die kommt immer wieder vor dieselbe Richterin, ja, und die Richterin weiß, die einzige Möglichkeit, wie diese Frau ihre Geldstrafe abstottern kann, ist, indem sie wieder auf den Strich geht. Und trotzdem wird das gemacht. Also das heißt, der Mensch wird in so einem Art Teufelskreis gehalten, wo ich mir als Bürger die Frage stelle, wem nützt das etwas?
Wie sieht denn dann die Lösung aus? Kann also, ja nicht sein, dass man sagt, bei der Frau gelten dann die Gesetze nicht mehr. Das wäre ja auch nicht fair oder nicht gerecht, oder?
Ja, aber man könnte ja zumindest mal sagen, die Geldstrafe wird nur so weit bemessen, dass der Mensch immer noch so ein Existenzminimum behalten darf. Man nimmt den Leuten nicht alles weg. Und ja, es gibt manche Elendsdelikte, so der kleine Diebstahl von Brötchen, was ich vorhin erwähnt habe, oder die Beschaffungskriminalität für Leute, die schwer drogenabhängig sind. Da ist vielleicht, die Fantasie muss man ja auch haben, Strafe gar nicht die richtige Antwort. Ja, da haben wir ein großes, teures Strafsystem, was viele hunderte Millionen Euro kostet, um Menschen abzuschrecken. Wo wir uns doch eigentlich, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, klar sein müssen darüber, dass wir da niemanden mit abschrecken. Ja, wer schwer drogensüchtig ist, das ist ja ein Fluch. Also das macht man ja nicht aus Spaß, dass man sich den nächsten Schuss dann setzt, sondern das macht man, um furchtbaren körperlichen Symptomen zu entgehen. Und natürlich, wenn jemand dann vor der Wahl ist, ja, gehe ich in den Supermarkt und klaue mir irgendeine Kleinigkeit, oder in den Elektromarkt und verhökert das dann, um den nächsten Schuss leisten zu können? Oder habe ich Angst vor der Strafe? Natürlich ist dann Strafe für die nicht großartig abschreckend.
Aber vielleicht also wäre dann die Lösung eher, diesen Menschen müsste anders geholfen werden. So habe ich Sie verstanden.
Mit diesen Hunderten von Millionen Euro könnten wir als Gesellschaft so viel Sinnvolleres machen. Ja? Wir könnten Drogentherapien finanzieren. Wir haben in Deutschland in allen Großstädten Obdachlosenunterkünfte, die überlaufen sind. Das wäre viel sinnvoller, wenn wir das Geld nehmen, um diese sozusagen Notversorgung ein bisschen zu verbessern. Stattdessen Härte, Abschreckung, Strafe.
Sie hören das Interview am Wochenende heute mit dem Juristen und Autoren Ronen Steinke. Wir haben eben einen Aspekt angesprochen, nämlich, dass manche Menschen sich es nicht leisten können, die Strafe, die ihnen auferlegt wurde, tatsächlich zu bezahlen. Da gibt es aber die Möglichkeit, stattdessen eine Ersatzstrafe anzutreten, nämlich ins Gefängnis zu gehen. Ist das nicht eine Lösung?
Das ist im Prinzip erstmal einleuchtend, ja, weil denn, wenn der Staat sagt, du musst eine Geldstrafe bezahlen, dann ist es ja nicht eine freie Entscheidung, ob man die bezahlt oder nicht. Also insofern verstehe ich schon, dass man dahinter noch eine Drohung hat, wenn du nicht bezahlst, dann droht dir aber zum Beispiel dann 50 Tage Knast statt 50 Tagessätzen Geldstrafe. Aber das Problem ist, dass das natürlich die Armen viel stärker trifft als die Reichen und dass es keine Rücksicht darauf gibt, ob die Menschen aus Frechheit nicht bezahlen oder aus Unvermögen. Wenn Leute obdachlos sind, psychisch krank sind und es nicht hinbekommen, aus dem Stand ein Monatsgehalt oder zwei Monatsgehälter oder in dem Fall dann Hartz-IV-Sätze zu organisieren, was haben wir denn davon, die Leute in den Knast zu sperren?
Jetzt ist es so, dass der derzeitige Justizminister Buschmann schon erklärt hat, die Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren. Und zwar ist es bisher so, ein Tagessatz, haben wir eben schon angesprochen, heißt ein Tag Freiheitsentzug. Künftig wird das nur noch die Hälfte sein. Wäre das nicht schon mal ein richtiger Schritt, dann in Ihrem Sinne?
Das ist ein guter Schritt, ja. Das bedeutet, dass schon mal die Leute nur noch halb so lange sitzen müssen. Also durchschnittlich ist es bisher so, sitzen die Leute für 6 Wochen. Und in Zukunft dann nur noch für 3 Wochen. Das ist, erspart sehr viel Geld, ja, weil ein Hafttag kostet uns als Gesellschaft so viel wie ein Tag im Nobelhotel. 150 Euro aufwärts bis zu 200 Euro. Macht schon mal Sinn, dass das reduziert wird und von der Abschreckung her ist es sowieso das Gleiche. Aber es reicht noch nicht, weil es weiterhin dann dabei bleiben wird, dass wahnsinnig viele Leute jedes Jahr ins Gefängnis kommen, nur wegen der nicht gezahlten Geldstrafe.
Kann man das ungefähr sagen, wie viele Menschen da drin sitzen, obwohl sie gar nicht müssten?
Also wir haben insgesamt in Deutschland 100.000 Menschen, die pro Jahr ins Gefängnis kommen. Die meisten nur für kurze Zeit, manche für längere Zeit. Und davon kommen inzwischen 50.000 nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe ins Gefängnis. Das heißt, diese Form der Freiheitsstrafe, die eigentlich die Ausnahme sein soll und die ursprünglich mal selten war, die ist inzwischen die häufigste Form von Freiheitsstrafe in Deutschland. Häufiger als eine richtige Gefängnisstrafe.
Der Deutsche Richterbund beispielsweise hat in seiner Stellungnahme schon gesagt, dass er diese Veränderung kritisch sieht und das Thema Gleichbehandlungsgrundsatz gefährdet sieht.
Ich würde mir sehr wünschen, dass Richterinnen und Richter öfter mal selber ins Gefängnis gehen und sich das mal anschauen. Ja, da wird oft ein bisschen abstrakt geredet über eine Lebenswelt, die uns doch sehr fremd ist, weil sie ja auch vor unseren Augen verborgen ist. Ich habe für mein Buch mich mehrere Tage lang in deutschen Gefängnissen umgetan, habe mit vielen Gefangenen gesprochen, mit vielen Sozialarbeiterinnen auch gesprochen. Und in Berlin beispielsweise, es gibt ein Gefängnis JVA Plötzensee in Charlottenburg. Das ist ein dreckiger, dunkler, alter Backsteinbau, wo ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass man da irgendwie auf den Weg der Besserung kommt und Resozialisierung und sowas. Also das ist wirklich ein düsterer Ort. Und ja, es ist gut, wenn der Bundesjustizminister sagt, dieser Aufenthalt muss jetzt nicht ewig lang sein. Lass uns doch sagen, nicht 6 Wochen, sondern nur noch 3 Wochen. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Schock weiterhin bestehen wird.
Man kann aber ja, wenn ich das richtig sehe, viele dieser Strafen auch als Sozialstunden abarbeiten. Auch das ist ja eine Möglichkeit.
Das ist eine sehr gute Möglichkeit und alle Bundesländer freuen sich auch, wenn Leute lieber Sozialstunden ableisten, statt ins Gefängnis zu gehen, weil klar, da haben wir sonst gar nichts davon. Nur, das ist ein Angebot, was nicht jeder annehmen kann. Und ich habe in JVA Plötzensee beispielsweise mit einem Mann gesprochen, der da in Haft sitzt, der hat auch dieses Angebot gehabt. Das nennt sich dann Schwitzen statt Sitzen. Ja, man putzt im Kindergarten oder dergleichen. Aber wenn Menschen psychisch krank sind, wenn Menschen eine körperliche Behinderung haben oder eine chronische Krankheit, dann dürfen die gar nicht arbeiten. Und das sind in unserer Gesellschaft Jahr für Jahr mehr Menschen.
Schauen wir uns mal die Wirtschaftsdelikte an. Da gibt es Zahlen. 0,9% aller Delikte sind Wirtschaftsdelikte, also nicht besonders viel, machen aber 44,9% des Gesamtschadens aus. Wie lässt sich das eigentlich beziffern?
Also da geht es in die Milliarden jedes Jahr. Und wenn wir zum Beispiel viel diskutieren in der Gesellschaft über Hartz-IV-Betrug und die Leute machen falsche Angaben, wir müssen mal mehr Sanktionen machen. Diese ganze Diskussion, ja, ist ein, also der ganze Schaden von Hartz-IV-Betrug ist ein Tausendstel des Schadens, der durch Steuerhinterziehung entsteht. Wenn wir also mal rein ökonomisch rangehen, müssen wir viel stärker über Steuerhinterziehung sprechen. Und dann komme ich als Jurist und sage, es ist doch eigentlich bemerkenswert, wie milde Steuerhinterziehung in Deutschland belangt wird. Fast manchmal wie ein Kavaliersdelikt und mit was für einer unerbittlichen Härte die Gerichte gleichzeitig vorgehen gegen Hartz-IV-Betrug.
Weil ich mich beispielsweise, wenn ich mich der Steuerhinterziehung strafbar gemacht habe, mich selbst anzeigen kann und damit einen großen Teil der Strafe entgehe.
Das ist ja auch erstmal ein pragmatisch guter Gedanke des Staates, dass man sagt, wenn jemand jahrelang Steuern irgendwie abgezwackt hat, dann soll der die Einladung bekommen, sich ehrlich zu machen. Da haben wir dann am Ende alle mehr davon. Ja, wenn der dann reinen Tisch macht und das Geld zurückbezahlt, dann soll dem die goldene Brücke gebaut werden und dann verzichten wir auf Strafe. Das ist ja eine Art Anreiz dann. Aber es ist ja ehrlich gesagt so, es gibt auch Menschen, die bei Hartz IV falsche Angaben gemacht haben und dann irgendwann wieder rauskommen aus Hartz IV, wieder in Beruf zurückkommen. Und die wären auch froh, wenn sie reinen Tisch machen könnten. Aber denen macht man dieses Angebot nicht. Stattdessen, da gibt es keine Regeln für. Stattdessen ist die gesetzliche Vorgabe die, wenn rauskommt, dass die jahrelang falsche Angaben gemacht haben, betrogen haben, dann gibt es die unerbittliche Härte des Gesetzes. Und dann kann es sein, dass Menschen, die schon wieder im Job sind, dann ihren Job verlieren, weil sie dann die hohe Strafe bekommen und beispielsweise dann als vorbestraft gelten.
Was sind das dann für Angaben, die ich da falsch mache? Also habe ich da tatsächlich dann auch wirklich betrogen und belogen, was ja im Endeffekt auch bestraft und sanktioniert werden müsste?
Ja, ganz oft geht es darum, dass Menschen eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft verschweigen. Ja? Das heißt, dass man eine Partnerschaft hat und dann sagt der Staat eigentlich, Partner müssen erstmal sich gegenseitig helfen, bevor der Sozialstaat einspringt. Und oft verschweigen dann Leute, dass sie einen Partner, eine Partnerin haben. Worum geht's da? Da geht's ganz oft darum, dass man nicht abhängig sein möchte von einem Partner, einer Partnerin. Das ist eigentlich der Regelfall des Hartz-IV-Betrugs. Und wenn man sich anguckt, wie das bestraft wird, mit was für einer Härte, da gibt es richtige Tarife bei Gericht. Ja, da kann man sich mit Staatsanwälten unterhalten. Die haben so inoffizielle Tabellen, wo drin steht, also ab 1.000 Euro gibt es die Strafe, ab 5.000 Euro Schaden gibt es die Strafe. Und gleichzeitig haben die Tabellen bei Steuerhinterziehung, wo also ganz viel billigere Tarife gelten.
Wie erklären Sie sich dieses Ungleichverhältnis?
Manchmal gibt es dann das Argument, dass gesagt wird, naja, wer Steuern hinterzieht, der hat ja das Geld selber verdient, selber erworben und der möchte nur nichts abgeben. Das sei ja weniger schlimm als jemand anderes, der gar kein Geld hat und dann sich sozusagen frech von der Gesellschaft das Geld geben lässt. Ich würde da, glaube ich, ein bisschen differenzierter drauf blicken und sagen, wer es nicht nötig hat und dann trotzdem die Gesellschaft übers Ohr haut und ihr Geld vorenthält, was für Krankenhäuser, was für Kindergärten eigentlich gedacht ist, der hat nicht mehr Nachsicht oder mehr Verständnis verdient als jemand, der an der Armutsgrenze lebt, wie eine Hartz-IV-Empfängerin, die ihre Bedarfsgemeinschaft verschweigt, um irgendwie so ein bisschen sich Würde zu erhalten.
Da geht es natürlich dann auch wieder um die Frage, was soll Strafe? Was soll Strafe denn nach dem Gesetzbuch?
Also wir haben uns in Deutschland vor 100 Jahren verabschiedet von der Idee von Rache, von Vergeltung. Und wir haben heute sozusagen die Ideologie, es geht ums Verhindern von künftigen Straftaten. Auf zwei Weisen. Das eine ist Abschreckung. Wie gesagt, ich finde, manchmal muss man da ein bisschen Fragezeichen dahinter setzen, ob das so realistisch ist bei Delikten, besonders so Drogen. Und das zweite ist Besserung. Also die Idee, die ja eigentlich eine sehr schöne Idee ist, dass der Staat, wenn er jemanden bestraft, letztlich ja ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter auf ihn einwirken soll und hinter Gittern vielleicht ihm mit einer Therapie helfen soll, mit einer Ausbildung, den Leuten eigentlich wieder auf die Beine helfen soll. Aber wie bitter ist dann der Befund, dass es in Wahrheit oft anders läuft? Dass in Wahrheit die Menschen oft aus dem Gefängnis rauskommen mit mehr Problemen, als sie vorher hatten. Und da finde ich als Gesellschaft ist ein bisschen zu wenig, wenn wir immer nur ja, dann auf Härte beharren und sagen, da müssen wir halt noch mehr strafen. Nee, vielleicht müssen wir mal umdenken.
Weil wir eigentlich quasi das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich wollen.
Durch Prinzipien der Reiterei machen wir das Problem größer, ja.
Was müsste passieren, um das deutsche Rechtssystem fairer und gerechter zu machen und so, wie es eigentlich sein soll, Justitia blind, wenn es um Arm und Reich geht?
Eine Forderung, die ich in meinem Buch ganz zentral erhebe, ist, dass jeder und jede einen Verteidiger an seine Seite bekommt. Egal, wie groß der Vorwurf ist, weil auch ein kleiner Vorwurf, ja, auch wenn es nur in Anführungszeichen um Ladendiebstahl geht, auch da steht Gerechtigkeit in Frage. Und auch da geht es darum, wird jemand fair behandelt oder nicht. Und ich finde, das ist die Voraussetzung dafür, dass jemand irgendwie fair durch so einen Prozess durchkommt, dass er an seiner Seite einen Profi hat. Ich weiß, das kostet Geld, aber man muss sich mal klar machen, Polen leistet sich das. Italien leistet sich das. Frankreich leistet sich das. Nicht, weil die viel mehr Geld haben, sondern weil die sagen, das ist eine Grundvoraussetzung, eine zivilisatorische Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt von Fairness sprechen kann.
Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Das war die zentrale These im Gespräch mit dem Juristen und Autoren Ronen Steinke. Wenn Sie abschließend nochmal diese These beantworten, warum sind vor Gericht nicht alle gleich?
Arm und Reich können sich Rechte unterschiedlich leisten. Es ist schön zu sagen, alle haben die gleichen Rechte. In der Strafprozessordnung steht nirgendwo, nur Reiche haben Rechte. Aber wenn man dazu sagen muss, man muss am Ende Geld haben, um sich diese Rechte zu leisten, um die Rechte ausüben zu können, dann sind das ja irgendwie hohle Rechte. Und leider ist es so in Deutschland, dass diese soziale Seite in der Justiz ganz schwach ausgeprägt ist.
Das war im Interview am Wochenende Ronen Steinke. Vielen Dank.
Danke.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.